Ich begrüße nun herzlich Markus Breu und Kollegin Annette Knote live hier im Studio Radio Lora 92.4.
Vielen Dank, Christina, und ein herzliches Willkommen, Herr Breu. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und uns einiges sagen werden über die Hummel. Was ich jetzt in der Anmoderation ja schon gehört habe und unsere Hörer auch, die Hummel ist eine Biene, das weiß ja nicht jeder. Vielleicht können Sie ein bisschen was darüber sagen, wie die Hummel zur Biene gehört.
Ja, grüß Gott. Die Hummel gehört genauso wie die Honigbiene zur großen Ordnung der Hautflügler. Das sind also Tiere, die nicht wie die Fliegen bloß zwei durchsichtige Flügel haben, sondern vier. Und sie gehören zur Familie der Bienen, sind also alles Bienen. Das ist eine recht artenreiche Gruppe. In Bayern leben rund 500 Arten von Wildbienen. Allerdings muss man dazu sagen, dass etwas über die Hälfte dieser Arten auch gefährdet sind oder extrem selten sind. Und unter diesen 500 Arten befinden sich auch 39 Arten von Hummeln.
Die gefährdet sind?
Die nicht alle gefährdet sind. Auch dort gibt es einen gewissen Prozentsatz von gefährdeten Arten. Bei Hummeln ist er etwas geringer als bei anderen Bienen. Ganz einfach deswegen, weil sie relativ Generalisten sind, also viele verschiedene Blüten nutzen können.
Ja. Und was können Sie ein bisschen so über die Artenvielfalt überhaupt noch sagen? Ich meine, jetzt sind wir ja hauptsächlich bei der Hummel. Was unterscheidet denn die verschiedenen Hummeln voneinander? Ich habe mal so Bilder gesehen, mir kamen die alle gleich vor.
Ja, es ist teilweise nicht ganz einfach, die Hummeln zu bestimmen nach den Zeichnungsmerkmalen. Die Waldhummel, die Sie gerade genannt haben, ist dann auch vergleichsweise einfach zu identifizieren, weil sie auf der Brust oben einen schwarzen Streifen hat, der vorne und hinten von einer hellen Färbung begleitet wird und am Hinterleibsende dann orange Färbung hat. Ist aber eben nur eine von sehr vielen Arten. Insgesamt braucht man schon einen Spezialisten, um viele Wildbienenarten voneinander zu unterscheiden. Was viele nicht wissen, auch eine Großstadt kann sehr viele Arten von Bienen beherbergen. Wir haben beispielsweise in München recht gute Daten, so sind 319 Arten, also das sind zwei Drittel aller bayerischen Arten in München schon mal gefunden worden. Allerdings nicht alle aktuell. Wir haben 176 Arten immerhin, die seit dem Jahr 2000 noch beobachtet wurden, und man kann davon ausgehen, dass einige auch wieder auftauchen. Also wenn irgendwo gesucht wird, werden fast immer wieder Arten gefunden, die schon länger nicht mehr nachgewiesen worden sind. Und unter diesen in München bereits gesichteten Arten befinden sich 20 Hummelarten. Davon sind es 13, die jetzt in neuerer Zeit noch gesehen worden sind.
Welchen Lebensraum haben denn die Hummeln eigentlich? Wenn Sie schon die Großstadt ansprechen, das ist vielleicht nicht das Klassische.
Naja, das glaubt man so, weil auch in der Großstadt gibt es natürlich naturnahe Flächen. Die Hummeln nutzen aber genauso wie naturnahe Flächen natürlich auch Gärten. Ja, Gärten oder Grünanlagen, sofern sie ausreichend strukturreich sind und Nistplätze bieten und Pollenquellen bieten. Also ganz wichtig ist letztendlich Besonnung. Im geschlossenen Wald kommen fast keine Bienenarten vor. Das Blütenangebot ist wichtig, das Nistplatzangebot und für manche auch speziell Nestbaumaterial. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Und wo nisten die jetzt so? Die Hummeln? Speziell die Hummeln
nisten in Mäusebauten, in verlassenen, in Maulwurfsbauten beispielsweise, unterirdisch. Sie nisten aber auch manchmal oberirdisch in Eichhörnchen oder in Vogelnestern, in Baumhöhlen etc. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Viele sind da auch vergleichsweise flexibel, können ober- oder unterirdisch nisten.
Ah ja, also wenn man von Erdhummeln spricht, ist das nur eine Sorte?
Das ist eine spezielle Art.
Und die anderen sind überall, genau, wo sie was finden?
Ja, die Erdhummel ist auch nicht ausschließlich an einen Nistplatz gebunden. Aha. Die heißt nur so. Also die deutschen Namen führen, wie gesagt, manchmal in die Irre. Eben auch die Waldhummel, die Sie vorher erwähnt haben, ist keineswegs typischer Waldbewohner, sondern eigentlich eine Offenlandart, die strukturreiche Landschaft aus Magerrasen, aus Gärten, aus Säumen, überall, wo es viel Blütenangebot gibt und extensive Nutzung, dann leben die.
Und wie unterscheiden sich jetzt eigentlich in ihrer Lebensart und in ihrem Lebenszyklus, also vielleicht auch in der Art der Nester, wie unterscheiden sich da die Hummeln von den Bienen, von den Honigbienen? Also wenn wir Normalbürgerbiene sagen, dann meinen wir ja die Honigbiene.
Mhm. Also der Körperbau ist im Prinzip gleich. Was auffällt natürlich ist, dass die Hummeln relativ groß sind und kugelig erscheinen. Das hängt einfach damit zusammen, dass sie sehr früh im Jahr starten müssen und da ist noch kühl und große Körper kühlen einfach weniger stark aus. Im Verhältnis haben sie eine kleinere Oberfläche. Ja. Was großer Unterschied zu den Honigbienen jetzt ist, ist, dass sie nur einjährige Staaten haben, also nicht wie die Honigbiene vieljährige Staaten. Die Königinnen, die starten schon sehr früh, sie haben bestimmt auch heuer schon welche gesehen.
Ja, im März schon.
Genau, das liegt daran, dass die eben früh loslegen müssen, um überhaupt mal einen Start zu entwickeln, sukzessive, und das dann auch noch schaffen müssen, in einem Jahr, weil sie ja einjährige Staaten sind, Geschlechtstiere wieder hervorzubringen. Sie überwintern deswegen auch in geringer Tiefe, damit sie es also möglichst früh mitkriegen, wenn es warm wird.
Gute Startlampe.
Genau, ja.
Und Sie sagen, das sind Einjährige, das heißt, die gehen dann am Jahresende oder wann gehen die zugrunde?
Die gehen am Jahresende zugrunde, ja. Wann der ungefähr? Zeitpunkt ist unterschiedlich, je nachdem, wie die Witterungsverhältnisse sind. Also nach der Nestgründung werden ja zuerst mal Arbeiterinnen herangezogen und dann entwickelt sich das Nest. Und wenn es dann sozusagen in der Blütezeit ist, gute Nahrungsverhältnisse da sind, dann werden eben Geschlechtstiere produziert, also Drohnen nennt man auch bei den Hummeln die männlichen Tiere und Königinnen. Und die schwärmen dann aus dem Nest und machen eine Paarung, vollziehen eine Paarung und die Königin überwintern dann. Und dann ist letztendlich die übrigen Nestinsassen, die Arbeiterinnen, sind dann eigentlich überflüssig geworden, biologisch sozusagen, weil das Erbgut durch die Königin weitergetragen wird. Und dann sterben die auch ab, das kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal passiert das schon Mitte, Ende August, manchmal aber auch erst im Oktober. Es hängt sehr von den Arten, aber auch von den Verhältnissen ab.
Und ansonsten ist es so wie bei den Bienen, dass also die Arbeiterinnen auch für die Nahrung sorgen müssen?
Das ist genauso, ja. Also die Königin macht das am Anfang. Ja. Sie macht erst einmal eine Zelle und da legt sie Eier rein, macht daneben einen Nektartopf, damit sie in Schlechtwetterzeiten auch dann noch sich ernähren kann, ohne das Nest verlassen zu müssen, weil sie nämlich durch Flügel zittern, durch Brustmuskulatur zittern, diese Brut auch wärmt. Ja. Und das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Danach übernehmen die Arbeiterinnen dann alles.
Und die füttern dann die Königin und die füttern die
Königin
die Brut.
Und die füttern die Larven, genau.
Aha. Die Brut. Die füttern dann auch die Drohnen, bis die dann zu ihrer großen Party starten.
Ja, die Drohnenlarven sozusagen. Ja. Ach, also das wird ja dann schon entschieden. Die unbefruchteten Eier werden eben zu Drohnen und die befruchteten zu Königinnen.
Ja.
Das ist dann schon festgelegt und die verpuppen sich dann und dann schlüpfen die aus dem Puppen.
Aha. Also das, ich habe jetzt eben bei Ihnen gehört, dass die ihre Honigtöpfchen haben. Das ist ja wohl anders als bei den Bienen, die ja richtige Waben bauen.
Ja, sie haben eigentlich keine Honigtöpfchen, sie haben Nektar.
Nektar-Vorratsbehälter. Ja, richtig.
Das ist nämlich auch bei der Biene, die heißt ja eigentlich im wissenschaftlichen Namen Apis mellifera. Das heißt übersetzt die honigtragende Biene. Ist aber falsch, weil auch die Biene trägt zunächst mal nur Nektar ein und erst dann zusammen mit körpereigenen Sekreten ergibt sich der Honig. Und dieses haben die Hummeln so nicht. Also die haben keinen Honig, sondern die speichern nur den Nektar. Und die Brutkammern werden eben, also die Brutzellen werden eben mit Pollen versorgt, Pollen und Nektar gemischt.
Also die Hummeln sorgen nicht auch für unsere Ernährung, sondern die sammeln das wirklich nur für sich.
Die sammeln das nur für sich und das ist auch nicht für uns nutzbar, eben weil man die jetzt nicht schlagen kann oder ähnliches. Auch so ein Hummelnest sieht auch ganz anders aus. Ist viel kleiner, es sind also wenige hundert Exemplare, nicht tausende wie bei der Honigbiene. Und es sind auch keine geordneten Waben, die man so schön ausschleudern könnte, sondern das ist also ein ziemliches Chaos aus Nektartöpfen, aus Brutzellen, also Larvenzellen und aus Puppenkokons.
Wie groß ist das etwa so ein Nest? Etwa von bis?
Das ist nicht viel größer wie ein Mäusenest, also das ist große Faust. Manchmal.
Ach, so klein.
Es gibt auch größere, selbstverständlich.
Herr Breu, wir haben davon gesprochen oder Sie haben uns erzählt, dass nur die jungen Königinnen überwintern und die anderen, das Volk stirbt ab. Wo überwintern die denn, die jungen Königinnen?
Ja, also die Jungköniginnen überwintern nicht in ihrem Nest. Also das Nest wird verlassen. Sie finden sich aber oft in der Nähe. Unter Baumwurzeln beispielsweise können sie sich in lockeren Boden eingraben, bis zu 15 cm tief kann das gehen. Manchmal kriegen sie auch in Mauerritzen überall da, wo sie geschützt sind. Wichtig ist aber, es sind nie Orte, die der Sonne direkt ausgesetzt sind. Das wäre zu gefährlich, denn durch einzelne schöne warme Tage im Frühjahr könnten sie dann vorzeitig erwachen, wenn noch überhaupt nichts blüht.
Oh ja.
Und das würde die Energiereserven sehr strapazieren, denn die haben dann nur noch etwa ein Zehntel der gespeicherten Energie, wenn sie aus der Überwinterung erwachen, und brauchen also relativ schnell was zu futtern.
Aha, aha. Also die Magern haben eine richtige Magerkur dann.
Richtig, die specken ordentlich ab, das kann man so sagen. Und das ist aber eben auch kritisch, wenn die Witterung im Frühjahr nicht so recht in die Gänge kommt, kann es durchaus auch dazu kommen, dass manche Königinnen nicht schaffen. Und man sollte dann natürlich auch darauf schauen, dass entsprechende Nahrungspflanzen auch da sind, die früh blühen. Das hilft den Hummeln sehr.
Da kommen wir später noch drauf, auf die Pflanzen. Sie hatten mir in unserem Telefonat erzählt, dass es so etwas gibt, was ich überhaupt noch nie gehört habe, aber was ich ganz irrsinnig finde. Es gibt Kuckuckshummeln.
Genau.
Können Sie darüber mal was erzählen?
Ja, Kuckuckshummeln sind letztendlich auch nichts anderes wie bei den Kuckucksbienen. Also bei den Bienen insgesamt haben wir etwa ein Viertel der Arten, die sich die Arbeit sparen und die zusammengetragenen Pollenvorräte anderer nutzen. Diese sogenannten Kuckuckshummeln, die ähneln sehr oft den Wirtsarten. Sie sind also meist spezialisiert auf eine oder wenige andere Hummelarten.
Also die gehen dahin, wo sie nicht auffallen?
Genau, sie wollen nicht auffallen. Es ist sogar so, dass die Kohlenwasserstoffmoleküle auf ihrer Außenhaut sehr dem ähneln, was die Wirtshummeln haben, sodass sie auch sozusagen chemisch getarnt sind. Und das müssen sie auch, weil sie dringen dann ein in das Nest. Und es kommt dann auch sehr schnell zu Kämpfen. Also die Arbeiterinnen des Wirtsnestes, die verteidigen sich durchaus, haben aber wenig Chancen, weil die Kuckuckshummeln ein dickeren Außenpanzer haben, den sie kaum durchdringen können mit ihren Stacheln. Und wenn sie dann drin sind, dann ist es eben so, dass sie beginnen, die Eier von der Wirtskönigin aufzufressen und eigene Eier zu legen. Und letztendlich ist es dann so, dass auch die Arbeiterinnen des Wirtsnestes die Kuckuckshummeln versorgen. Also ganz ähnlich, wie das eben beim Kuckuck auch ist. Deswegen hat man das so genannt.
Aha, das finde ich faszinierend. Das habe ich noch nie gehört vorher. Wie nützlich sind denn nun unsere Hummelarten oder überhaupt die Bienen auch für die Bestäubung?
Also der Nutzen ist immens. Wir haben in Europa etwa 150 verschiedene Nutzpflanzen, die auf die Bestäubung angewiesen sind. Und etwa 80% aller Wildpflanzen sind von Bestäubung durch Insekten angewiesen. Und Wildbienen spielen dabei eine besonders hervorgehobene Rolle. Sie benötigen ja Nektar und Pollen für ihre eigene Versorgung, besuchen also dauernd Blüten und übertragen dabei sozusagen ungewollt auch den Pollen auf Blüten anderer Individuen von Pflanzen. Sie erreichen dabei sogar mit der gleichen Zahl von Blütenbesuchen einen höheren Fruchtansatz als die Honigbienen. Das liegt einfach daran, dass die Honigbienen extrem blütenstet sind. Das heißt, die fliegen oft sehr, sehr oft dieselbe Blüte wieder an. Oder zumindest an derselben Pflanze, und dann kommt es nicht zum Fruchtansatz, nicht zur Bestäubung, weil viele Pflanzen auf Fremdpollen von anderen Individuen derselben Art angewiesen sind. Also sehr hoher Wert. Ökonomisch hat man das auch schon mal versucht zu berechnen. Da ist man auf 30 bis 60 Milliarden Euro weltweit gekommen, was also dieser ökonomische Wert der Bestäubung ist. Hummeln sind da auch eine besonders wichtige Komponente, weil sie in der Lage sind, bei sehr niedrigen Temperaturen die Bestäubungsleistungen vorzunehmen. Sie haben nämlich die Möglichkeit, die Flugmuskulatur von den Flügeln zu entkoppeln und dann die Flugmuskulatur zittern zu lassen. Dadurch wird Wärme erzeugt, die sie speichern können. Sie kommen also sozusagen auf Betriebstemperatur von 30 bis 40 Grad auf die Weise und können auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen noch fliegen. Wenn Sie das mal draußen beobachten, wenn keine Honigbiene mehr zu sehen ist, die Hummeln fliegen immer noch. Das ist besonders wichtig zum Beispiel beim Apfelbaum, der wird fast ausschließlich von Hummeln befruchtet. Und da haben wir oft ja im Frühjahr auch schlechte Witterungsphasen zur Apfelblüte.
Ja. Und sie kommen ja auch sehr früh und dann ist es ja auch ganz wichtig, dass sie da schon zu arbeiten anfangen.
Genau.
Was kann man denn nun eigentlich tun? Was können wir tun? Was können die Kommunen tun, um Hummeln und Bienen überhaupt Nahrung zu verschaffen?
Also das Wichtigste ist natürlich, dass man naturnahe, artenreiche Flächen erhält, auch in der Stadt erhält, und zwar in einer ausreichenden Netzdichte, weil es ist natürlich immer eine ökonomische Frage. Die brauchen ja Nektar für ihren Betriebsstoffwechsel, für den Flug. Das ist sehr intensiv sozusagen. Das heißt, sie müssen in der Nähe ihres Nestes auch entsprechende Nektarquellen haben und Pollenquellen, die sie dann eintragen können. Diese Dichte sinkt natürlich permanent. Nicht alle Arten können in Gärten überleben, aber doch eine ganze Menge. Ich habe beispielsweise in meinem eigenen Garten schon 35 Arten festgestellt an Wildbienen. Wichtig ist, dass man ein breites Spektrum an heimischen Pflanzen auch bietet.
Heimischen, das ist, glaube ich, wichtig.
Heimischen ist sehr wichtig. Sie nehmen natürlich auch verschiedenste fremdländische Pflanzen, aber man darf ja nicht nur an die Bienen und Hummeln allein denken. An einer heimischen Pflanze gibt es eben alle möglichen pflanzenfressenden andere Insektenarten, die dann profitieren.
Ja, wir haben uns ja darüber geeinigt, dass wir eine Liste dieser möglichst zu pflanzenden Pflanzen in unser Internet stellen. Ich würde aber noch ganz schnell, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, fragen, was ich immer wieder gefragt wurde, als ich jetzt gesagt habe, dass wir über Hummeln sprechen. Genau, das war das Stichwort. Können Hummeln stechen?
Ja, Hummeln können schon stechen, allerdings nur die Weibchen. Und die Arbeiterinnen können stechen, die männlichen Exemplare können das nicht, die haben keinen Stachel.
Und aggressiv sind sie eigentlich nicht?
Aggressiv sind sie überhaupt nicht. Also Hummeln sind ausgesprochen friedlich. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit der deutschen Wespe vergleicht, sind sie geradezu zahm. Es gibt lediglich die Baumhummel und die Erdhummel, die einen jetzt nicht so gern in den Nestbereich lassen. Wenn man aber beim Blütenbesuch rangeht, dann hat man überhaupt nichts zu befürchten. Außerdem signalisieren sie, dass sie heben das Mittelbein in Richtung der Störung, um zu sagen, das mag ich jetzt eigentlich nicht. Und wenn die Störung dann weitergeht, bei deutlicher Bedrohung, werfen sie sich auf den Rücken, und das ist dann wirklich ein Alarmzeichen, bitte fernbleiben.
Okay, wir haben also jetzt gelernt, wenn eine Hummel sich auf den Rücken wirft, dann nimmt man besser Abstand. Herr Breu, herzlichen Dank, wir haben viel gelernt und ich kann wieder nochmal auf unsere Homepage verweisen, wo wir alles aufzeichnen werden, was man zugunsten der Hummeln und der Wildbienen tun kann. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank, war mir ein Vergnügen.